Hallo und schön, dass du da bist bei Change and Perspective, dein Podcast für positive Nachhaltigkeit und für mehr Bewusstsein in deinem Leben. Mein Name ist Katrin David und heute geht es darum, ob und warum wir einen BürgerInnenrat brauchen für die Klimapolitik. Es wird also heute politisch. Und ich meine, klar, eigentlich ist jede Aussage, all das, was wir tun, ist auch politisch. Aber ich hatte noch nie so sehr den Fokus oder so sehr die Idee über ein politisches Thema. Es geht also darum, um die Möglichkeit, wie wir als BürgerInnen gehört werden bei wichtigen Themen wie zum Beispiel der Klimapolitik. Und wie, das fand ich auch so schön, dass es nicht nur um diese typischen Meinungen geht, also um die wir müssen alles ändern, sondern eben um alle Facetten. Ich spreche heute mit Janosch und er ist Teil von dem Verein Klima mit Bestimmung jetzt und die haben vor kurzem eine erfolgreiche Petition auf den Weg gebracht und setzen sich gerade weiter dafür ein, dass es eben einen solchen Rat gibt. Wir sprechen also über diesen Rat und wie das funktionieren würde, was das Besondere daran ist und, das war mir auch sehr wichtig, dass wir über Vorteile sprechen, über Nachteile, über mögliche Kritikpunkte, Beispiele, die gut oder nicht so gut gelaufen sind, also eben einmal von allen Blickwinkeln drauf zu schauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und dass du ja genauso viel lernst wie ich. Janosch, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und ich bin schon sehr gespannt, weil es wird ja schon auch sehr politisch heute, das ist Neuland für mich, würde ich sagen, aber ich bin sehr gespannt und finde es super schön, dass du hier bist.
Ja, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Ich finde es auch total cool, dass ich hier sein kann und dann auch Klima mit Bestimmung jetzt vertreten kann.
Sehr cool. Genau, du hast schon gesagt, du bist Teil von dem Verein Klima mit Bestimmung und ihr setzt euch dafür ein, dass es einen BürgerInnenrat gibt in Deutschland für die Klimapolitik. Und meine erste Frage wäre direkt, warum brauchen wir denn so einen Rat? Was läuft quasi jetzt noch nicht so, wo ihr sagt, dass es reicht, dass sich was verändert? Also warum brauchen wir so einen BürgerInnenrat?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich, wir sehen, dass es zum Beispiel wir sagen immer, es gibt nicht nur die Klimakrise, sondern es gibt auch eine Krise des Gesprächsklimas bei uns, also zwei Klimakrisen. Weil wir sehen, dass es einerseits mit dem Klimapaket zum Beispiel, damals haben wir uns gegründet, als das Klimapaket rauskam, dass es da so ein bisschen an Ambitionen und Mut fehlt bei der Bundesregierung. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass, wenn es um Klimagespräche geht, sich die Fronten so ein bisschen verhärten. Wir haben auf der einen Seite so typischerweise die Fridays for Future-Bewegung, die da sehr vehement fordert, dass es mehr geben muss und dass man auf die Wissenschaft hören muss. Und dann haben wir auf der anderen Seite Menschen, die sich eben sehr viel Sorgen machen, möglicherweise auch um ihre Zukunft, um ihre Arbeitsplätze. Aber leider kommt es häufig dazu, dass es dann mehr zur Identitätspolitik wird und dann hat man so Kämpfe zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Und diese beiden Probleme, einmal, dass es mehr so zwei Lager sind, die sich anschreien und auf der anderen Seite, dass es so ein bisschen Mutlosigkeit gibt in der Politik oder bei den politischen Führungskräften, die haben uns dazu gebracht zu sagen, wir brauchen was Neues, eine neue Art von Politik, ein Forum, wo Leute zusammenkommen können und ins Gespräch miteinander kommen können. Und das war für uns ein Bürgerrat. Mhm. Genau, da können wir auch gleich noch mehr drauf eingehen, warum das so ist.
Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, du sprichst schon einen sehr wichtigen Punkt an, der mich persönlich auch sehr beschäftigt, nämlich genau das, dass wir so vielleicht auch durch Social Media, aber auch generell, so wie wir heute in der Gesellschaft miteinander umgehen, in diesen Blasen leben und teilweise auch Menschen schon vorher vielleicht in Schubladen stecken und das auch dann keine Gespräche mehr ermöglicht, weil wir gar nicht den Schritt machen oder die Idee bekommen wollen, was denkt denn die andere Person, was sind deren Ängste und Wünsche? Und wenn wir das durch so ein Rat oder durch eben offene Gesprächskultur ermöglichen, glaube ich, das ist ein super wichtiger Teil für unsere Gesellschaft.
Auf jeden Fall. Also wir sagen immer, für uns ist das so eine Art Dreiklang, den wir versuchen zu erreichen mit dem Klimabürgerinnenrat. mich einerseits die Demokratie beleben und stärken, andererseits den sozialen Zusammenhalt ein bisschen stärken und das Dritte ist natürlich die Klimapolitik vorantreiben. Genau.
Mhm. Dann erzähl mal gerne, wie funktioniert denn so ein BürgerInnenrat genau, also mit der Auswahl der Menschen oder einfach mal, wie funktioniert das genau?
Ja, sehr gerne. Also das Besondere an einem BürgerInnenrat ist eigentlich die Art und Weise, wie die Teilnehmenden ausgewählt werden und wer da am Ende drin sitzt. Also erstmal, es gibt ein spezielles Thema, was sie vorgegeben bekommen, zum Beispiel, wie kann Deutschland seine eigenen selbstgesteckten Klimaziele im Rahmen des Pariser Klimaabkommens erreichen. Das ist dann beispielsweise die Fragestellung. Und dann werden die BürgerInnen zufällig ausgewählt. Das ist das Besondere. Und das führt dazu, dass wir eben so eine Art kleines Mini-Deutschland am Ende in diesem BürgerInnenrat sitzen haben. Und anders als jetzt zum Beispiel bei anderen Beteiligungsformaten, sitzen dann dort auch Leute drin, die vielleicht nicht so ein großes Interesse an der Klimapolitik bisher hatten oder nicht so eine starke Meinung. Es sitzen junge Leute drin, es sitzen alte Leute drin, es wird durch Quoten darauf geachtet, dass man wirklich ein Abbild der Gesellschaft hat. Und wie ich gerade schon gesagt habe, bei anderen Beteiligungsverfahren ist es häufig so, dass man die üblichen Verdächtigen da drin sitzen hat und dann auch die üblichen Meinungen dort drin hat. Das ist eben im BürgerInnenrat genau nicht der Fall. Da kann man sagen, das ist ein Abbild. Was den BürgerInnenrat dann noch besonders macht, ist, dass es sozusagen, wenn er dann erstmal stattfindet, auch wieder so einen Dreiklang gibt. Also es geht los mit Informationen. Das heißt, die BürgerInnen bekommen wirklich ausgewogene Informationen von hoch angesehenen ExpertInnen. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt werden sie dann in kleine Gruppen aufgeteilt, um da die Vor- und Nachteile und ihre verschiedenen Perspektiven auf Themen miteinander zu diskutieren. Und dabei werden sie dann auch noch unterstützt von professionell ausgebildeten ModeratorInnen, damit auch wirklich jeder und jede gehört wird, damit wirklich die Perspektiven ernst genommen werden und vielleicht auch Menschen, die jetzt nicht so gut darin sind, sich verständlich auszudrücken oder auch vielleicht rhetorisch nicht so begabt sind, damit auch die gehört werden und wirklich ernst genommen werden. Das ist der zweite Schritt. Wirklich Kommunikation, miteinander ins Gespräch kommen, sich verstehen. Und der dritte Schritt ist dann, dass wirklich Empfehlungen ausgearbeitet werden. Empfehlungen, die dann an die Politik herangetragen werden und ja im Idealfall nochmal weiter diskutiert werden, Öffentlichkeit generieren und vielleicht auch den ganzen Diskurs ein bisschen verändern und dann hoffentlich zu Entscheidungen auch führen in der Politik. Das ist so ein bisschen die Grundidee.
Ja, finde ich richtig cool. Hat denn so ein BürgerInnenrat, hätte der sozusagen eine Bindung? Also müssten sich Politiker daran halten?
Ja, das ist eine super wichtige Frage, eine der wichtigsten. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man die PolitikerInnen nicht verpflichten kann, die Empfehlungen eins zu eins umzusetzen. Das wäre verfassungswidrig in Deutschland einfach. Und es wäre auch ja vielleicht eine moralische oder normative Frage, ob man das will oder nicht. Aber was wir natürlich auch überhaupt nicht wollen, ist, dass das überhaupt gar keine Öffentlichkeit findet und dass dann Empfehlungen in der Schublade landen. Denn das führt auch einfach nur zu Enttäuschung, auch bei den Teilnehmenden. Das heißt, man muss irgendwie einen Mittelweg finden, wie das am schlauesten organisiert werden kann. Und wir sagen immer, am besten ist es, wenn wirklich Erwartungsklarheit geschaffen wird. Das heißt, dass von den PolitikerInnen, wer auch immer das dann einberuft, vorher sagt, wir werden die Empfehlungen aufnehmen, wir werden uns die ernsthaft angucken und wir werden sie dann kommentieren und idealerweise begründet Stellung nehmen zu jeder einzelnen Empfehlung und vor allem auch zu denen, auf die man nicht weiter eingehen will. Das heißt, wirklich begründen, warum man das jetzt nicht weiter verfolgen will oder warum man das für nicht angemessen erachtet oder sowas.
Genau. Mhm. Und ich hatte gelesen, es gibt ja auch schon Beispiele. Es gibt schon Länder wie Frankreich, England, Irland, die das umgesetzt haben, auch mit eben dem Thema Klimapolitik. Erzähl gern mal, wie das da gelaufen ist. Also das wären ja so, glaube ich, positive Beispiele dafür, ne?
Ja, auf jeden Fall. Uns geht es ja vor allem ums Klima, beziehungsweise uns geht es nicht nur ums Klima, aber wir wollen vor allem zeigen, dass das ein super Instrument ist für die Klimapolitik. Aber ich glaube, eins der bekanntesten Beispiele und was auch immer schön zu erzählen und inspirierend ist, ist in Irland, gab es das auch zu kontroversen Themen, wie beispielsweise zur gleichgeschlechtlichen Ehe oder auch zu Abtreibungsgesetzen. Und das wird immer so schön herangezogen als positives Beispiel, weil es in Irland, was ja ein relativ konservatives Land ist oder lange Zeit gewesen ist, waren das natürlich unglaublich schwierige Themen. Gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel, da hat sich auch so, als Politikerin hast du dich da nicht so richtig rangetraut. Und weil aber irgendwie das Gefühl vorherrschte, dass wir da irgendwie was machen müssen, dass wir da fortschrittlicher sein müssen und die Politiker sich aber nicht so ganz getraut haben, wurde dann eben ein Bürgerinnenrat einberufen, die sich damit beschäftigt haben. Und da gibt es auch super tolle Geschichten über Einzelpersonen zu, die dann mit wirklich festen Meinungen hereinkamen und mit einer ganz anderen Meinung wieder rausgekommen sind. Ich kann da mal eben empfehlen, Bastian Bertner hat da 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Da gibt es auch ein Buch und einen Podcast. Ich bin mal so frei und verweise auf einen anderen Podcast. Kann ich wirklich empfehlen. Und da war es dann tatsächlich am Ende so, dass der Bürgerinnenrat gesagt hat, ja, wir wollen die gleichgeschlechtliche Ehe erlauben. Und ähnliches Beispiel mit dem Abtreibungsgesetz, was sehr, sehr streng war und was dann deutlich gelockert wurde am Ende. Und wie du gerade auch gesagt hast, es gibt auch positive Beispiele zum Klima. Auch in Irland zum Beispiel wurde sich mit dem Klima beschäftigt. Auch in Großbritannien gab es einen Bürgerinnenrat zur Klimapolitik. Und auch in Frankreich gab es einen Bürgerinnenrat zur Klimapolitik. Und was ganz interessant ist, sind vor allem die Empfehlungen. Die sind absolut keine extremen Empfehlungen, sondern sehr, sehr ausgewogene und abgewogene Empfehlungen. Aber sie sind doch zum großen Teil ambitionierter als das, was man jetzt von Politikern im Tagesgeschäft zu hören bekommt. Also man hat dann schon das Gefühl, wenn sich Menschen mit einem Thema oder mit diesem Thema auseinandersetzen, dann sind sie doch bereit, einen deutlichen Schritt weiter zu gehen, als Politikerinnen das vielleicht denken würden. Und das ist gerade das, was es so spannend macht. Ne? Dadurch wird ja auch den Politikerinnen gezeigt, dass sie eigentlich sich mehr zutrauen könnten. Also um Beispiel zu nennen, ich glaube in Großbritannien, genau, da haben 93% der Bürgerinnen aus diesem Bürgerinnenrat zum Beispiel gesagt, dass die Regierung oder die ArbeitgeberInnen andere Schritte unternehmen sollten, um Veränderungen des Lebensstils zu fördern. Also wirklich Dinge, die normalerweise relativ umstritten sind, wenn man über Lebensstilveränderungen spricht in Talkshows, da geht es gleich hoch her. Aber hier haben es wirklich 93% der Bürgerinnen das gesagt. Oder in Irland haben zum Beispiel 80% gesagt am Ende, dass sie für höhere Steuern auf CO2-intensive Aktivitäten sind. Das ist dann deutlich mehr, als man sich vorstellen würde. Also das wären so interessante Beispiele daraus. Mhm.
Was mich interessieren würde, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber gibt es auch Beispiele oder Fälle, wo das nicht so gut funktioniert hat? Also negative Beispiele?
Ja, die gibt es auf jeden Fall auch. Mir fällt jetzt kein einzelnes Beispiel direkt ein, aber was es natürlich immer gibt, sind diese Lessons learned, die man herausbekommt. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen. Eins ist natürlich, wenn die Empfehlungen dann wirklich in der Schublade landen, dann führt das zu Frustration. Und dann hat das genau den gegenteiligen Effekt von dem, was man sich eigentlich wünscht und was es sonst auch oft gibt. Nämlich, dass die Leute mehr Vertrauen in Politik bekommen und das Gefühl haben, dass sie wirklich teilhaben können. Aber wenn es natürlich dann überhaupt nicht ernst genommen wird, dann ist das überhaupt nicht schön. Eine andere Sache, wo man natürlich aufpassen muss, ist, wie werden die Expertinnen ausgewählt? Welche Fragestellung wird am Anfang gestellt? Ne? Da gibt es natürlich auch, hat man auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt diese Art von Bürgerinnenräten und diese Art von Beteiligung schon sehr, sehr lange. Und lange Zeit war das vor allem eher auf lokalen Ebenen. Da hat man schon sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können. Und wenn man natürlich nicht aufpasst und die Leute, die so einen Bürgerinnenrat initiieren, wenn die zu viel Einfluss darauf haben, dann könnte man sagen, die Ergebnisse sind schon vorbestimmt oder sowas. Aber das Gute ist, dass es eben schon so viel Erfahrung damit gibt. Und mittlerweile gibt es wirklich professionalisierte Organisationen, die sowas durchführen. Und normalerweise, und so ist es auch in Deutschland und in vielen anderen und in den anderen Ländern jetzt gewesen, wird so ein Prozess initiiert, zum Beispiel durch die Regierung oder durch die Zivilgesellschaft und dann abgegeben an diese professionellen Organisationen, die da wirklich ganz viel Erfahrung mit haben. Und dann hat man sozusagen die Durchführung getrennt von der Organisation, die es initiiert hat. Und so hat man dann diese Unabhängigkeit gewahrt. Es ist auch ganz wichtig, dass das so gemacht wird und vernünftig auch nach außen kommuniziert wird und dass es genügend Transparenz gibt.
Genau. Stimmt, das sind echt wichtige Punkte, die du gerade ansprichst. Was ich mir noch gerade gedacht habe, dass ich finde, dass generell die Idee von diesem Rat ein schönes Menschenbild quasi widerspiegelt. Also dieses Bild von, wir trauen jedem Menschen, jedem Bürger zu, dass er gute Entscheidungen trifft, dass seine Perspektive wichtig ist und dass jeder die Chance und auch die Fähigkeiten hat, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist generell eine sehr wichtige Botschaft, was wir an sich, glaube ich, viel mehr brauchen.
Ja, ich finde auch, das ist eine super inspirierende Botschaft. Die ist aber auch noch ein bisschen nuancierter, weil das heißt nicht einfach zu sagen, der Mensch ist gut, der Mensch ist klasse, er macht immer alles richtig oder so, sondern wir können auch damit wirklich anerkennen, dass es einfach an den Gegebenheiten liegt, an den Situationen, die man schafft, um das Beste aus den Menschen herauszuholen, sage ich jetzt mal. Weil auch wir würden anerkennen, wenn wir uns weiß ich nicht, in den Kommentarspalten der sozialen Medien oder auch der Online-Zeitung, wenn wir da durchscrollen, dann denken wir uns auch, oh mein Gott, ne, will ich wirklich, dass diese Menschen Entscheidungen treffen? Aber es sind wirklich die Situationen, in die man gebracht wird. Nämlich wenn man hinter dem Bildschirm sitzt oder in den sozialen Medien kommentiert, dann hat man nicht diese Situation, wo man wirklich miteinander in den Austausch tritt, wo man moderierte Gespräche miteinander führt, wo am Anfang sozusagen gemeinsame Normen schon festgelegt werden, dass man sagt, okay, wir wollen, wenn wir eine Aussage machen, wir wollen das begründen, wir wollen den anderen wirklich zuhören, wir wollen darauf eingehen. Das heißt, all diese Bedingungen, die man schaffen muss, um wirklich einen produktiven Austausch zu schaffen, die werden halt manchmal durch die Institutionen gegeben, die so ein Bürgerrat mit sich bringt. Das heißt, wir sind da nicht naiv, wir wissen, dass es sowohl Gutes als auch Schlechtes im Menschen geben kann, was man aktivieren kann. Und wir versuchen mit einem BürgerInnenrat genau das Beste herauszukitzeln, das Beste herauszuholen. Genau, das ist so die Idee darin.
Ja. Du hast vorhin schon die Transparenz oder den Aufbau von so einem Rat angesprochen, wo man ja aufpassen muss, dass es vernünftig läuft. Gibt es noch andere Kritikpunkte an so einem Rat? Also ich habe jetzt, ohne groß darüber nachzudenken, habe ich überlegt, okay, ist das vielleicht zu, in Anführungsstrichen, aufwendig, bürokratisch? Was für Kosten kommen da quasi? Ist das so eine Kostenrelevanz von Kosten und Nutzen? Also was wären so Kritikpunkte?
Ja, du hast schon einige interessante Sachen angesprochen. Ich würde mit einem anderen Punkt beginnen, weil wir den am häufigsten zu hören bekommen, vor allem wenn wir mit PolitikerInnen mal drüber sprechen, dann würde ich danach wieder darauf zurückkommen. Was wir vor allem im Gespräch mit PolitikerInnen immer hören, ist, dass sie jetzt ein bisschen die Befürchtung haben, dass sie ersetzt werden oder dass wir die repräsentative Demokratie ersetzen wollen. Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Für uns ist das eine Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie. Und wir wollen auch wirklich, dass die PolitikerInnen und auch andere Menschen das so wahrnehmen, dass das eine Ergänzung ist. Nämlich genau da, wo es für PolitikerInnen selbst schwierig ist, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, aber wo sie so eine Art Selbstinteressenskonflikte haben. Es wird zum Beispiel auch einen BürgerInnenrat geben zur Wahlrechtsreform. Klingt jetzt total kompliziert und langweilig, aber das Problem bei der Wahlrechtsreform ist einfach, dass sich PolitikerInnen möglicherweise ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie dort Reformen anstoßen. Und deshalb wurde das jahrelang so ein bisschen vor sich hingeschoben und blockiert und irgendwie kommt man nicht so richtig voran. Und genau sowas ist eben ein Thema, wo man sagen kann, okay, hier können wir einen BürgerInnenrat einsetzen, der uns dann wirklich mal voranbringt. Ähnlich ist es dann für uns auch bei der Klimapolitik, weil man sich einfach schnell ins eigene Fleisch schneiden kann, wenn man mit allzu strengen oder allzu ambitionierten klimapolitischen Maßnahmen plötzlich an die Öffentlichkeit geht. Das kann einen einfach wieder in Stimmen kosten. Jetzt bin ich schon wieder in die Vorteile abgerutscht. Das war der eine Punkt. Wir wollen die parlamentarische, die repräsentative Demokratie nicht ersetzen, sondern ergänzen. Zum Punkt Kosten. Ja, natürlich, das kostet was. Die Kosten sind unterschiedlich, je nachdem, ob man das jetzt in Personen oder online stattfinden lässt. Natürlich wollen wir es normalerweise in Personen stattfinden lassen. Jetzt mit Corona hat sich viel Richtung online verschoben, aber auch da gibt es mittlerweile viele gute Erfahrungen und auch schon Forschung zu. Die Kosten, je nachdem, wie lang der Prozess ist, kann man sagen, zwischen 1 Million und 6 Millionen Euro. Was aber im Vergleich mit dem, was der Tagesbetrieb oder das Parlament uns kostet, wirklich keine großen Kosten sind. Jetzt erinnere ich mich gar nicht, was du noch für Punkte angesprochen hattest.
So von wegen, ist das noch mehr Bürokratie, die wir uns da aufhalten? Also ist das dann noch aufwendiger überhaupt, den Prozess so umfangreicher zu gestalten?
Ja, ich meine, Bürokratie ist so ein böses Wort, ne? Aber ich denke, wenn es darum geht, demokratisch Entscheidungen und gute Entscheidungen zu treffen, dann kann es hin und wieder auch ganz schön sein und wichtig sein zu sagen, okay, wir wollen gerne nochmal die ein oder andere Stimme mehr hören und integrieren. Und die Frage ist natürlich, wie man das organisiert und wie man es vernünftig organisiert, dass es auch wirklich, wirklich Sinn macht und eingebracht wird. Und ja, ich denke, ein Bürgerinnenrat macht Sinn, da haben wir viel Erfahrung mit und da lohnt sich auch die ein oder andere Extrastunde an Diskussionen, um dann am Ende zu besseren Entscheidungen zu kommen, die eben auch von der breiten Bevölkerung mitgetragen werden können und die möglicherweise auch den PolitikerInnen Mut macht. Ich denke, da lohnt sich die Extrastunde.
Jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wer überhaupt Klimamitbestimmung, also der Verein ist und wer dahinter steckt. Erzähl gerne mal, wer so quasi mit im Team ist und wie das alles angefangen hat.
Ja, sehr gerne. Du hast es am Anfang schon gesagt, wir sind eigentlich eine Gruppe von eher junger Menschen und wir wollen uns eben dafür einsetzen, dass es ein Klimabürgerrat oder Klimabürgerräte gibt. Das macht uns so ein bisschen, das ist so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Es gibt so ein paar Organisationen, die setzen sich für BürgerInnenräte ein. Es gibt die Klimabewegung. Und dann gibt es uns und wir sind so ein bisschen in der Mitte. Wir setzen uns für BürgerInnenräte ein, aber wirklich für die Klimapolitik. Wir sind mittlerweile ganz schön gewachsen. Wir sind mittlerweile so 25 Leute, die das ehrenamtlich nebenher machen. Und angefangen hat es eigentlich 2019 mit einer relativ kleinen Gruppe. Damals war gerade eine Hochzeit von Fridays for Future. Die waren mit über 1 Million Menschen auf der Straße. Und dann kam das Klimapaket der Bundesregierung raus. Oder Klimapäckchen wurde es damals eher genannt. Und da gab es natürlich eine riesen Enttäuschung. Ich weiß noch, Ottmar Edenhofer, der Berater der Bundesregierung, ist ein Professor, damals gesagt, das ist ein Dokument der politischen Mutlosigkeit und die Politik hat es nicht geschafft, das Notwendige möglich zu machen. Und in dieser Situation kamen damals, glaube ich, 6, 7 Leute von uns zusammen und haben sich gesagt, wir müssen irgendwas machen. Und einer, Philipp von uns aus unserer Gruppe, ist auch bei der Sortition Foundation in Großbritannien, hatte schon sehr, sehr viel Erfahrung auch mit BürgerInnenräten. Und dann hat sich diese Idee herauskristallisiert, lass uns doch mal eine Organisation gründen, mit der wir für BürgerInnenräte in der Klimapolitik sind. Und dann haben wir gesagt, lass uns eine Petition an den Bundestag machen, damit wir das auf die Tagesordnung bringen können. Das heißt, es hat wirklich im Spätsommer oder im Herbst 2019 damals angefangen. Und seitdem haben wir hart daran gearbeitet. Ich bin dann erst im Sommer 2020 dazu gestoßen. Und seitdem haben wir dann hinter natürlich irgendwie alles über Zoom, weil einerseits Corona und andererseits kommen wir auch aus ganz unterschiedlichen Städten. Das heißt, von Anfang an haben wir das meiste über Zoom gemacht. seitdem arbeiten wir daran. Bisher sind wir ganz, ganz zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Aber wir wollen natürlich noch weiter.
Ja. Was motiviert dich denn persönlich, damit zu machen? Oder was war so der Anstoßpunkt, warum du mit dazugekommen bist?
Ja, bei mir war es vielleicht ein bisschen anders als bei den anderen. Ich habe mich tatsächlich erst in meinem Studium von der wissenschaftlichen Perspektive dem Ganzen genähert. Das heißt, ich habe wirklich so eine Literaturstudie gemacht gehabt zum Thema Bürger in Räte, oder in der Wissenschaft heißt das dann Deliberative Mini-Publics. Und dadurch, ich fand das dann super spannend. Ich habe all diese Studien gelesen, die viele Vorteile herausgefunden haben oder bestätigen konnten darüber, was das mit den Menschen macht, die eben teilnehmen. Dass sie weniger polarisiert werden, dass sie mehr Wissen bekommen, dass sich ihre Meinungen auch verbessern. Also zum Beispiel heißt das, dass sie ihre Meinungen zu bestimmten Politikmaßnahmen, dass die mehr im Einklang sind mit ihren eigentlichen moralischen Überzeugungen. Das heißt, all solche interessanten Dinge habe ich herausgefunden und dachte ich mir, jetzt muss ich aber auch mal irgendwie ins Internet gucken und mal gucken, was eigentlich so in Deutschland, in der Landschaft passiert. Und da bin ich dann auf Klima mit Bestimmung jetzt gestoßen und dachte mir, ja, jetzt schreibst du denen einfach mal eine E-Mail und fragst, was sie so machen und ob die Leute brauchen. Und so bin ich dazu gekommen. Und seitdem bin ich mit dabei und es ist eine der besten Sachen, die mir so passieren konnte. Es ist ein wundervolles Team an Menschen, die zwischenmenschlich super sind und auch alle sehr schlau, und es macht unheimlich viel Spaß, sich dafür einfach weiter zu engagieren.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man so eine Gruppe findet und dann noch gemeinsam an so etwas Coolem einfach arbeiten kann dann auch. Und du hast gerade gesagt, ihr habt euch also zusammengetan und die Idee von der Petition stand ziemlich am Anfang schon im Raum. Und die habt ihr jetzt ja, wie war das nochmal, Ende letzten Jahres, glaube ich, erfolgreich über das Quorum gebracht und hattet jetzt vor kurzem die Anhörung im Petitionsausschuss. Wie lief das denn?
Ja, also vielleicht erstmal kurz zur Petition, genau, kurz vor Weihnachten haben wir es geschafft. Das war auch, also für mich persönlich war es ein ganz schönes Auf und Ab. Es ging lange Zeit, langsam, aber stetig nach oben. So ein lineares Wachstum. Und dann waren wir 5 Tage vor Ende der Petition, hatten wir ungefähr die Hälfte, wenn überhaupt. Und ich muss tatsächlich zugeben, ich hab ganz schön gezweifelt. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Aber unser Social Media Manager, sage ich jetzt mal, hat die ganze Zeit weiter gesagt, nee, da kommt noch der Hockeystick, das exponentielle Wachstum, das kommt noch. Und dann ging es wirklich los. 3 Tage vor Ende der Petition haben dann die Leute mit wirklich viel Reichweite angefangen, unsere Petition zu teilen, unter anderem Luisa Neubauer von Fridays for Future. Und dann ging es wirklich durch die Decke innerhalb von 2 Tagen. Und wir sind am Ende bei knapp 70.000 gelandet, was ein Riesenerfolg für uns war. Wir haben natürlich großartig gefeiert über Zoom, soweit das ging. Genau, und dann ging es relativ schnell eigentlich. Dann hatten wir, ich glaube, am 25. Januar, auf jeden Fall Ende Januar, unsere Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages. Das ist also eigentlich, der Petitionsausschuss befasst sich mit jeder Petition, die eingereicht wird, unabhängig davon, wie viele Unterzeichnungen es gibt. Das, was jetzt das Besondere ist, wenn man das Quorum, was bei 40.000 liegt, wenn man das schafft, dann ist diese Anhörung öffentlich und kann möglicherweise auch ein bisschen mehr Aufsehen erregen. Und natürlich innerhalb der politischen Kreise, also wenn wir jetzt Leute anschreiben, können wir sagen, wir hatten eine Petition mit 70.000 UnterzeichnerInnen. Da hat man natürlich dann einen Fuß in der Tür. Genau, wir waren also da und von uns waren 2 Leute dort und haben sich die Fragen gestellt, der PolitikerInnen im Petitionsausschuss, und die haben das wirklich großartig gemacht, muss ich hier nochmal sagen. Die beiden loben, sehr professionell. Haben auch großes Lob vom Vorsitzenden des Petitionsausschusses bekommen. Und da hat sich eigentlich herausgestellt, was wir vorher auch schon oft gehört haben, dass grundsätzlich eine ziemliche Offenheit herrscht bei den PolitikerInnen für dieses Thema und auch für unsere Sache. Vor allem auch aus der SPD, bei den Grünen und bei den Linken. Aber auch die CDU/CSU ist relativ offen, wobei es dort noch ein paar mehr Bedenken gibt. Und ähnlich ist es auch in der FDP. Ganz grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass aber das Wissen natürlich noch relativ gering ist, wenn es darum geht, wie funktionieren BürgerInnenräte eigentlich, wer wird da ausgewählt. Aber genau deshalb machen wir das Ganze. Ja, wir wollen, dass sich die PolitikerInnen die Zeit dafür nehmen müssen, im Grunde auch, sich damit zu beschäftigen. Das ist auch so ein bisschen das Ziel dahinter. Wir schreiben jetzt auch unterschiedlichste PolitikerInnen natürlich aus allen Parteien an, um mit ihnen Gespräche auszumachen. Dann müssen sie sich vorbereiten. Dann können sie uns Fragen stellen, ihre Bedenken äußern und wir können darauf eingehen. Das ist jetzt so ein bisschen der Prozess nach dieser Anhörung für uns. Genau.
Also hätten jetzt die Bundesregierung oder die Politiker hätten keine Bindung, dass da was passieren muss, obwohl das Quorum erreicht wurde, gab es halt diese öffentliche Anhörung und ihr habt quasi Argumente, weil ihr damit PolitikerInnen ansprechen könnt. Aber da steckt nochmal dann, das ist nur so ein kleiner erster Schritt, so eine Petition. Sehe ich das richtig?
Ja. Also es gibt da natürlich, es gibt festgelegte Verfahren im Petitionsausschuss, wie dann mit so einer Petition umgegangen werden muss. Also erstmal ist der Petitionsausschuss zuständig dafür und die diskutieren das dann und dann können sie aus unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen, was damit jetzt geschehen soll. Also das kann wirklich abgelehnt oder verworfen werden, weil das möglicherweise rechtswidrig ist oder ja, was einfach nicht passt, das muss dann natürlich begründet werden. Dann kann es an die Bundesregierung weitergeleitet werden, es kann an das Parlament weitergeleitet werden. Da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Momentan wissen wir noch nicht ganz genau, wie lange das dauern wird und was am Ende bei rauskommen wird. Da können wir jetzt nicht mehr wirklich Einfluss drauf nehmen, außer natürlich immer wieder anzubieten, dass wir da noch weitere Erläuterungen hinschicken oder Fragen beantworten. Aber es ist schon so, also man kann jetzt nicht erwarten, dass die Petition jetzt 1:1 umgesetzt wird. Sowas ist auch noch nie passiert, um ehrlich zu sein. Für uns ist es, wie gesagt, vielmehr jetzt auch ein Vehikel, ein Instrument, um einen Fuß in der Tür zu haben, um mehr Gespräche führen zu können. Weil im Grunde wollen wir durch alle Parteien hinweg möglichst auch die Parteispitzen davon überzeugen, dass das wirklich ein gutes Instrument ist, was unserer Demokratie hilft, wie schon gesagt, unserer Demokratie, unserer Gesellschaft als Ganzes und auch in der Klimapolitik uns voranbringen kann. Das ist so ein bisschen unser Ziel dahinter.
Ja. Ich finde das spannend zu hören, wie du das darstellst, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, in den letzten Monaten oder Jahren gab es so viele Petitionen zu so vielen verschiedenen wichtigen Themen und ich habe mich halt immer gefragt, ganz drastisch ausgedrückt, bringt das wirklich was? Also wäre es halt, so wie ich dich verstehe, so die Aussage, es bringt schon was, du hast ein Argument und du, aber es bringt auch nur was, wenn du dranbleibst, also wenn du sozusagen weitere Schritte gehst und dich dahinter klemmst, sozusagen.
Ja, ich würde schon sagen. Also es bringt natürlich, es kommt auch immer auf den Inhalt an, da muss man auch ganz ehrlich sein. Wenn das ein Inhalt ist, mit dem die Regierungspartei gerade eben was anfangen kann. Jetzt sind wir wirklich hier in der Realpolitik angekommen. Wenn das was ist, womit die Regierungspartei gerade was anfangen kann, dann denken sie sich, ja super, jetzt haben wir hier noch ein Argument und jetzt kann man noch einen Vorstoß und jetzt machen wir das. Wenn das was ist, was sie überhaupt nicht wollen, dann ist es unwahrscheinlich, dass da wirklich was passiert. Und wenn das irgendwo was dazwischen ist, dann ist es genau das, was du gerade gesagt hast, dann muss man irgendwie am Ball bleiben und dann ist das eine Möglichkeit, dass sich Menschen, die PolitikerInnen, aber auch in der Bürokratie, die dahinter liegt, dass sie sich wirklich damit beschäftigen müssen, dass sie Zeit da rein investieren müssen, dass sie Gespräche führen müssen. Und dann kann es wirklich einen Einfluss haben. Ne? Also es sind alles sehr, sehr beschäftigte Menschen, die sehr, sehr viele Entscheidungen zu treffen haben und sehr, sehr viel Zeit dafür oder sehr, sehr unter Zeitdruck stehen. Und jede weitere Stunde, die sie sich mit BürgerInnenräten beschäftigen, ist in unseren Augen eine gewonnene Stunde und bringt uns näher an unsere Ziele, dass es das tatsächlich geben wird zu verschiedenen klimapolitischen Themen. Mhm. Und ich denke, das ist bei anderen Dingen genauso der Fall.
Also sind die nächsten Schritte, die ihr jetzt habt, halt wirklich dieses in Kontakt mit den PolitikerInnen zu treten, wahrscheinlich weiterhin ja, Öffentlichkeitsarbeit, Leute darüber zu informieren, dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen. Sind das so die nächsten Schritte oder was steht da an?
Genau. Wir arbeiten natürlich an mehreren Fronten, kann ich jetzt mal sagen. Das eine ist natürlich mit den PolitikerInnen ins Gespräch kommen, aber das andere ist weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen, und das hat da die Petition natürlich auch geholfen, wir wollen so viele Menschen wie möglich darüber informieren. Wir sind natürlich auf Twitter unterwegs und auf Facebook und auf Instagram und so weiter und so fort. Folgt uns, Klima mit Bestimmung jetzt. Und gleichzeitig versuchen wir aber auch, ein Netzwerk, ein breites gesellschaftliches Bündnis dafür zu schmieden. Das heißt, wir versuchen auch mit Interessengruppen ins Gespräch zu kommen und auch die mit einzubinden und davon zu überzeugen. Weil eben auch das sehr, sehr wichtig dafür ist, damit am Ende Empfehlungen, die aus einem BürgerInnenrat herauskommen, auch wirklich ernst genommen werden in der Politik und auch damit sie nicht, sag ich mal, konterkariert oder unterminiert werden wiederum von Interessengruppen. Ein Problem ist natürlich bei BürgerInnenräten, das ist eine Stärke und ein Problem zugleich, dass Interessengruppen nicht so wirklich mit am Tisch sitzen. Das ist ein Vorteil auf der einen Seite, weil dadurch das Gemeinwohl viel mehr in den Vordergrund tritt. Da gibt es auch Studien zu. Aber also die BürgerInnen sind natürlich ganz normale Menschen wie du und ich, sagen wir. Und die haben jetzt keine Einzelinteressen, die vertreten keine Einzelinteressen. Das ist der Vorteil, aber der Nachteil ist natürlich, dass Einzelinteressen auch wichtig sind. Und man kann ja auch aus gutem Grund Einzelinteressen vertreten. Ich meine, ich denke hier an Gewerkschaften. Aber die werden ein bisschen außen vor gelassen und das finden die natürlich nicht so klasse. Und wenn sie komplett außen vor gelassen werden, dann ist die Gefahr, dass sie sich, wie gesagt, über andere Wege Zugang verschaffen und Einfluss nehmen auf die Entscheidung am Ende. Das heißt, die Frage ist, wie kann man die so ein bisschen integrieren und wie kann man sie auch davon überzeugen, dass das was Tolles ist und was Interessantes, was uns alle irgendwie voranbringt. Und da versuchen wir auch ins Gespräch zu kommen und da gibt es dann auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann dieser Informationsprozess, bei dem die BürgerInnen am Anfang informiert werden, der muss ja nicht ausschließlich nur von WissenschaftlerInnen geführt sein. Ne? Da können ja auch, wie ein Jury-Prozess oder so, auch Stakeholder und Interessengruppen eingeladen werden, die dann ihre Meinung oder ihre Positionen darlegen und eben begründen, warum sie sagen, okay, wir wollen lieber das und das. Und dann hat man eine Art unabhängige Instanz mit den BürgerInnen, die dann eine Abwägung treffen können und sagen, ja, wir verstehen beide Seiten, aber wir sagen, wir wollen als Gesellschaft in diese Richtung. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und wir versuchen, wie gesagt, an allen Fronten so ein bisschen weiterzuarbeiten.
Mhm. Ja, finde ich auch wichtig, weil das spielt ja genau damit ein, was du gesagt hast, dass es eben unabhängig sein soll und dass alle Perspektiven gehört werden in so einem Rat. Ne? Also das ist ja genau das, was du gesagt hast. Ich fände jetzt spannend, wie wäre das denn, sagen wir mal, es würde jetzt beschlossen werden, okay, es gibt diesen Rat und der geht im Sommer meinetwegen los. Und ich habe mich jetzt gefragt beim Thema, es geht ja um eben Klima und das ist ja so ein großes Thema und ein langfristiges Thema. Und ich habe mich gefragt, wann hat denn dieses Gremium oder dieser Rat zum Erfolg geführt? Also gibt es dann sozusagen ein Schlussstatement, wo du erzählt hast, darauf müssen dann PolitikerInnen Stellung beziehen oder würde das weiterlaufen, bis wirklich was passiert ist? Also was wäre Start und Zeitpunkt und wie ist der definiert sozusagen?
Ja, also da waren mehrere Fragen drin. Die erste ist so ein bisschen, wann kann man sagen, das war jetzt wirklich ein Erfolg? Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil das ist natürlich ein großer Interpretationsspielraum da. Und dann da kommen wir wieder zum Erwartungsmanagement. Was erwarte ich eigentlich, was die Politik am Ende macht, basierend auf diesen Empfehlungen? Na, und wenn meine Erwartungen relativ gering sind, dann würde ich sagen, oh, ist schon mal ein Riesenerfolg, wenn auf Grundlage dieser Empfehlungen am Ende ein neues Klimagesetz erlassen wurde. Wo man klar sehen kann, okay, das ist inspiriert von den Empfehlungen. Das ist überhaupt nicht 1:1, das ist vielleicht manchmal ein bisschen abgeschwächt oder so. Aber ganz klar als Antwort auf diese Empfehlungen, und die wurden ernst genommen, ist jetzt dieses Klimagesetz entstanden. Da könnte man dann sagen, wenn man vorher geringe Erwartungen hatte, ja, voll der Erfolg. Wenn man aber total hohe Erwartungen hatte, und so war es zum Beispiel in Frankreich, dann würde man genau das gleiche Ergebnis als, sag ich mal, Misserfolg wahrnehmen oder das total kritisieren. Das heißt, dieses Erwartungsmanagement ist total wichtig. Und das war in Frankreich so ein bisschen, hatte der Macron, der hatte das sogar einberufen, selbst als Präsident. Und der hatte gesagt, ich werde die Empfehlungen ohne Filter direkt an das Parlament weitergeben. Also ohne Filter ist hier das Zitat von ihm. Was natürlich zu riesigen Erwartungen geführt hat. Und gleichzeitig wurden die BürgerInnen dort auch darum gebeten, wirklich gesetzesfertige Texte zu schreiben. Das war ein sehr, sehr besonderer Prozess. Die haben auch unglaublich viel Unterstützung bekommen von Rechtsexperten, von Experten aus den Politikfeldern, die dann geguckt haben, ja, gibt es solche Art von Gesetzen schon, wie müssen wir die genau ausformulieren? Das war wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Prozess in diese Richtung. Ob das die beste Art und Weise ist, das zu machen, ist eine andere Frage, bin ich mir auch nicht so sicher. Aber auf jeden Fall war das ein sehr hochwertiger Prozess, hat aber dazu geführt, dass diese Erwartungen so riesig waren. Genau, und da wird jetzt gerade eben genauso ein Klimagesetz erarbeitet und da gibt es viel Kritik, weil vieles abgeschwächt wurde. Das heißt, ja, das ist eine Interpretationssache und Erwartungsmanagement. Die andere Frage, die ich so ein bisschen herausgehört habe, war, wann ist der Prozess zu Ende? Und da ist es auch wieder, das kann man idealerweise, und das gehört auch wieder zum Erwartungsmanagement, kann man von Anfang an festlegen, was genau passieren soll am Ende mit den Empfehlungen. Und was ist, häufig ist es so, dass es in mehreren Schritten geht. Da wird es entgegengenommen, dann wird es kommentiert, dann gibt es vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt eine öffentliche Anhörung oder irgendein öffentlichkeitswirksames Zusammenkommen, wo dann auch die BürgerInnen vielleicht nochmal Stellung dazu nehmen, was ist jetzt passiert mit unseren Empfehlungen, was wurde umgesetzt, was nicht. Das heißt, so eine Art institutionalisierte Kontrolle darüber, was jetzt eigentlich passiert ist. Da sind die Möglichkeiten natürlich ja, nahezu unendlich. Und meistens lässt man sich inspirieren von Dingen, die bisher schon geschehen sind. Ja, aber das ist auch eine der Dinge, bei denen wir versuchen, mit PolitikerInnen ins Gespräch zu kommen und auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, einfach um zu lernen und herauszufinden, was ist da die beste Möglichkeit.
Meine Frage, ich habe gerade noch, während du gesprochen hast, kam mir noch so eine Frage in den Sinn, wenn ich jetzt als Bürger voll gerne mitmachen wollen würde, kann ich das ja gar nicht beeinflussen, oder? Weil es ja eben zufällig ist. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht irgendwo melden und sagen, hey, bitte werf mich in den Topf, sondern wenn das kommt, dann ist es komplett zufällig, richtig?
Genau, das ist nämlich genau das, was den BürgerInnenrat so besonders macht. Weil, also das hatte ich ja am Anfang angesprochen, bei anderen Beteiligungsverfahren sind es immer diejenigen, die sich unbedingt beteiligen wollen. Genau.
Ja, macht sehr, sehr viel Sinn. Ich stelle am Ende von jedem Interview Fragen, die sich wiederholen und die ich jedem meinem Gast stelle. Und meine erste Frage ist, was für dich Nachhaltigkeit bedeutet? Was ja eben ein riesiges Wort ist, sehr verschieden ausgelegt wird und vielleicht auch kritisiert wird, wie auch immer. Deswegen fände ich spannend zu wissen, was du mit dem Wort Nachhaltigkeit verbindest.
Oh mein Gott, jetzt hast du mich als jemand, der sowas studiert. In der Hinsicht auf dem falschen Fuß erwischt, dass ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt erstmal stundenlang drüber nachdenken, um jedes einzelne Wort genau richtig zu benennen. Kann ich natürlich nicht machen. Nein, Nachhaltigkeit bedeutet für mich ja auf Langfristigkeit, also etwas, was sich langfristig erhält und etwas, was man ja auf diese Art und Weise genauso für immer weitermachen kann. Natürlich, wenn man, ja, belassen wir es mal dabei.
Okay, sehr gut.
Heißt aber auch irgendwie reflektieren. Reflektieren und im Alltag, also jetzt, um es auf mich selbst zu beziehen, im Alltag einfach mal darüber nachzudenken und zu reflektieren, ist das, ja, ist das nachhaltig?
Ja, macht auf jeden Fall macht Sinn. Gibt es ein Buch oder einen Film, das kann jetzt auch zum Thema sein oder irgendetwas anderes, was dich sehr inspiriert hat?
Sicherlich. Ich bin jetzt mal ein bisschen nerdig unterwegs, es hat gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun, aber ein Buch, was mich unglaublich inspiriert hat, ist von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Hast du bestimmt schon mal gehört, ne? Ja, es ist eigentlich ja, Sozialpsychologie oder wie denken wir. Und man liest dann so vor allem die ersten 150 Seiten und plötzlich findet man das im Alltag und bei sich selbst ständig und überall wieder, diese Art und Weise, wie wir denken. Und ich finde es unheimlich spannend und kann ja, jedem und jeder empfehlen, das mal anzugucken und durchzulesen.
Ja, das passt total rein in das, was ihr auch macht und in das, wie wir eben Menschen begegnen, wie wir Entscheidungen treffen, dass wir diesen Diskurs überhaupt brauchen und so weiter. Das, ja, total, passt auf jeden Fall sehr gut. Bist du denn, was so die nächsten 10, 20 Jahre angeht, positiv gestimmt und optimistisch, dass das Ganze mit dem Klimarat funktioniert, mit den entsprechenden Maßnahmen, dass wir da sozusagen das Ruder noch rumreißen? Oder wie ist so dein Gefühl?
Oh. Ich bin eigentlich immer optimistisch. Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall im Bereich Klimapolitik BürgerInnenräte sehen werden. Da bin ich sehr optimistisch. Ich glaube, da muss ich noch eine Sache sagen. Es wird einen BürgerInnenrat zur Klimapolitik geben, noch vor der Bundestagswahl. Und zwar initiiert aus der Zivilgesellschaft heraus, aber durchgeführt von den gleichen Durchführungsorganisationen, unabhängigen Organisationen, die jetzt auch gerade eben schon BürgerInnenräte durchführen in Deutschland. Es gibt ja gerade eben einen BürgerInnenrat zu Deutschlands Rolle in der Welt, der vom Parlament initiiert wurde. Und da werden es die gleichen Durchführungsorganisationen sein. Das heißt, es wird da auf jeden Fall einen geben. Wir wünschen uns noch viel mehr, dass das eher noch stärker an die Politik angebunden ist. Das hier ist jetzt aus der Zivilgesellschaft heraus. Das ist auch super. Das ist ein erstes tolles Pilotprojekt. Aber in der Zukunft wünschen wir uns, dass das irgendwie noch stärker verknüpft ist, um auch dieses Erwartungsmanagement zu haben und um sicherzugehen, dass die Empfehlungen auch wirklich was bewirken. Ja, ich bin schon wieder abgeschwiffen.
Nee, aber wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt.
Das wird auch demnächst online gehen. Da könnt ihr dann mal nachschauen. Möglicherweise, wenn das hier dann online ist, ist die Webseite auch online. Der wird heißen Bürgerrat Klima. Einfach mal bei Google eingeben und ich denke mal, dann wird man das finden. Sonst, ja, bin ich grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich schaffen werden, als Weltgemeinschaft die Klimaziele einzuhalten, die Pariser Klimaziele. Da bin ich skeptisch, allerdings weiß man nie. Also mit Vorhersagen muss man vorsichtig sein, die sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Da kann alles Mögliche passieren und die Welt wandelt sich so unglaublich rasend schnell. Da gibt es halt, ja, Kipppunkte gibt es nicht nur im Erdsystem, sondern auch in Gesellschaften. Und da kann sich so viel verändern, dass ich trotzdem optimistisch sein kann, dass wir plötzlich alle ganz anders leben werden und viel, viel nachhaltiger und uns gut dabei fühlen. Es gibt ja viele positive Zukünfte, die man sich da vorstellen kann.
Das stimmt. Aber das hast du spannend gesagt mit, es gibt nicht nur Kipppunkte im Erdsystem, sondern auch in Gesellschaften oder generell, wie wir leben. Das ist eine sehr spannende Perspektive. Ich danke dir sehr für deine Informationen, deine Insights und dass du es einmal so ein bisschen erklärt hast, was so ein Rat überhaupt ist, wie der etwas verändern kann und was hoffentlich für positive Wirkungen das haben wird. Es werden auch alle Links in die Shownotes gepackt zu euch und wenn jemand sich da mehr informieren möchte. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch am Ende sozusagen einen letzten Impuls mitgeben oder sagen, wo Leute euch verfolgen können.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast nochmal. Ich fand es auch sehr, sehr cool. Danke, dass ich hier ein bisschen teilweise in den Monolog treten durfte. Genau, folgt uns Klima mit Bestimmung jetzt. Setzt euch auseinander so ein bisschen mit den Argumenten und den Ideen rund um BürgerInnenräte und Klimabürgerinnenräte. Da gibt es auch ganz viel Infos bei uns auf der Internetseite klima-mitbestimmung.jetzt oder einfach bei Google eingeben. Ich glaube, da kann man sich spannende Dinge angucken und dann quatscht doch einfach mal mit euren Freunden darüber, mit euren Eltern. Wir wollen, dass das Ganze bekannter wird und wenn ihr das inspirierend findet, dann tragt es nach draußen, tragt es in die Welt. Es gibt viele coole, kurze Videos auch auf YouTube, die meisten sind auf Englisch, aber zum Beispiel zu diesem Abtreibungsgesetz oder so gibt es kurze Dokus, die inspirierend sind. Hört euch von Bastian Bertner den Podcast an, da gibt es eine Folge über eine Person, die teilgenommen hat. Und dann bedanke ich mich einfach zum Schluss nochmal.
Ja, ich danke dir auch. Ich hoffe, das Gespräch war für dich genauso spannend und auch lehrreich wie für mich. Es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es eben so viele tolle Ansätze und auch Ideen gibt, die das Potenzial haben, was zu verändern. Und eigentlich hat Janosch schon das Gespräch mit einem richtig guten Satz angefangen, der für mich so der Kern des Ganzen ist und was mich ja auch länger schon beschäftigt, nämlich: Wir haben nicht nur die Klimakrise, sondern auch eine Krise des Gesprächsklimas. Also, dass wir diese Polarisierung haben und oft nicht mehr aus verschiedenen Ecken zusammentreffen und drüber reden, was uns eigentlich bewegt, besorgt, beschäftigt. Und ein BürgerInnenrat wäre eine Idee, wie wir eben wieder ins Gespräch kommen können und wie wir da reingehen können mit der Intention von, hey, keiner von uns weiß, wie in Anführungsstrichen die Wahrheit aussieht, sondern wir wollen gemeinsam Lösungen finden und wir wollen, dass wir gemeinsam und auch eben alle mit dem Ergebnis glücklich sind. Du findest auf jeden Fall alle Links, Tipps und Dinge, die Janosch so erwähnt hat, unten in den Shownotes beziehungsweise nochmal im Detail auf der Webseite. Da sind auch nochmal so die wichtigsten Infos verlinkt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, also mit diesem ganzen Konzept von diesem Rat. Und ich bin einfach nur froh und sehr glücklich, dass du heute hier warst, zugehört hast und mit mir sozusagen gelernt hast. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen bei iTunes oder wo auch immer du das hörst, weil das hilft dem Podcast am meisten, die Message und das, was ich hier so mache, rauszutragen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und ich danke dir, dass wir gemeinsam Perspektiven wechseln.